Wie konnte das passieren? Die Lilien geben eine 1:0-Führung in der Schlussphase gegen den 1. FC Kaiserslautern aus der Hand. Darüber müssen wir reden. Jetzt gleich in der Heinerstube.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefüllt. Tor, Tor, Tor für Darmstadt!
Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Heinerstube, dem Videopodcast des Lilienblogs. Es ist Sonntagabend, ungefähr 23 Uhr nach dem Spiel 1. FC Kaiserslautern gegen SV Darmstadt 98. Wir sind heute zu viert. Wir haben mit dabei den Kaiserslautern-Experten und ehemaligen Lilienblog-Praktikanten, den Linus. Hallo Linus. Wir haben dabei den Jakku. Hallo Jakku.
Guten Runde, guten Abend, hallo.
Und wir sind sehr froh, dass es auch der Nick noch geschafft hat. Der ist nämlich heute Zug gefahren von München nach Kaiserslautern und wieder zurück und hatte eine relativ, aufregende Zugfahrt, vor allem die Rückfahrt hinter sich. Hallo Nick, schön, dass du da bist.
Ja, hallo in die Runde. Ja, war alles dabei. Joints, Ultras, halbstarke 11 Stunden Zugfahrt insgesamt, Verspätungen, Personalwechsel von der Bahn. Also das Paket heute war schon echt dick und dann noch das Spiel.
Ja, Personalwechsel, da sind wir ja schon gleich beim Thema, auch wenn du einen anderen Personalwechsel gemeint hast. Also die Lilien haben 1:3 verloren. Das war eine ärgerliche Niederlage. Ich glaube, das ist der Konsens, den wir hinbekommen, außer vielleicht für den Linus, der der Partie etwas näher steht. Fangen wir vielleicht erstmal an mit der Aufstellung. Kofeld hat sich entschieden für eine Dreierkette. Auch in Ermangelung der Tatsache, dass er eigentlich keine Rechtsverteidiger mehr zur Verfügung hat. Papela auch so durchwachsen gegen Hertha wollte er nicht nochmal riskieren. Ansonsten aber keine Überraschungen in der Aufstellung. So sind die Lilien ins Spiel gegangen und es fing relativ, lebhaft an. So die ersten 10, 15 Minuten waren sehr, gab's Chancen auf beiden Seiten und dann wurde das Spiel etwas müde. Linus, wie hast du das gesehen? Wie ist der FCK in die Partie gegangen und vor allem auch, um die Frage noch ein bisschen zu erweitern, hat Lieberknecht eigentlich schon ein bisschen Druck gehabt? Weil so richtig gut ist der FCK ja nicht gestartet in die Saison.
Also ich würde mal mit dem Thema Lieberknecht anfangen. Einfach nur kurz. Ich glaube schon, dass er Druck hatte. Also er wurde ja auch letzte Saison vor dem Schalke-Heimspiel, ich glaube 30. Spieltag müsste es gewesen sein, installiert, um irgendwie noch den Aufstieg zu schaffen. War ja dann auch nicht unbedingt die populärste Entscheidung, weil man in Kaiserslautern grundsätzlich schon ziemlich zufrieden war mit Markus Anfang. Und dann war das ja eigentlich der logische Schritt, dass Lieberknecht kommen wird. Und jetzt der Saisonstart war natürlich auch mit den Kaderumstellungen, die gemacht wurden, natürlich besser angedacht. Vor allem spielerisch. Und da dann einfach um diesen Start, den du dann noch angesprochen hattest, in das Spiel, ich fand vor allem die erste Viertelstunde, ich glaube bis zu dem Lattentreffer von Papela, war Lautern schon am Drücker. Also Darmstadt hat auch 1-2 gute Aktionen gehabt, aber Lautern war sehr, sehr gut im Spiel und das sah schon mal anders aus als in den letzten Spielen.
Ja, Papela, Lattenköpfer. Papela heute nicht als Rechtsverteidiger, sondern irgendwie so halb rechts, Mittelfeld, verschobene 8 oder sowas. Hat für mein Empfinden ganz ordentlich gespielt. Ich sehe schon, Nick zuckt und das irgendwie, diesen Ball, aber diesen Kopfball, den hätte er machen können. Ich habe mich danach auch noch mit Kofeld unterhalten, der hat gesagt, den muss er nach unten köpfen, einfach den darf er nicht hochköpfen. Papela ist jetzt auch kein großer Spieler, aber Nick, wie hast du diese Chance gesehen von Papela?
Also den muss er machen und ich erinnere mich dran, dass der beim 1. FC Nürnberg letztes Jahr schon mal so eine Chance hatte. Gut, er ist in der Tat kein Kopfballungeheuer. Dennoch, als von einem Profi, der 7 Tage die Woche Fußball denkt und spielt, erwarte ich, dass er diesen Ball einfach nur setzt. Und der muss rein, fertig aus. Ich habe es mir jetzt auch nochmal in der Wiederholung auf der endlosen Zugfahrt angeschaut und auch nach der dritten Wiederholung sage ich, das muss ein Tor sein. Und ansonsten gebe ich dir, ich würde es gern zweiteilen bei Papela. Ich fand die erste Halbzeit von ihm nicht besonders gut. Ich glaube, es war so, er ist ja der viel gelobte Balleroberer und er sollte auch die Kreise von Şahin eingrenzen und ihm da so ein bisschen auf den Socken stehen. Ich finde, dass er über, also er er war ja mehr so rechtsorientiert, dass das nicht so gut funktioniert hat. Ich fand aber die zweite Halbzeit von ihm, wo er dann links war, deutlich besser. Da hat er tatsächlich auch wichtige Bälle erobert und das war gut. Ich habe leider, das sage ich an der Stelle schon, ich war ein bisschen enttäuscht über die Aufstellung, weil ich einfach, und das kann ich schon mal vorwegnehmen, finde, dass wenn Akiyama spielt, dass ich da ab und zu mal den Ball in die Tiefe sehe, den ich in der ersten Halbzeit von unseren Linien fast gar nicht gesehen habe. Das war mir zu wenig Risiko. Das war, ich weiß, die beiden Trainer fanden das irgendwie taktisch auf allerhöchstem Niveau. Ich sage, es war ein hundsmiserables Zweitligaspiel in der ersten Halbzeit, Ausnahme die ersten 10 Minuten. Und ich hatte ja, ich saß im Gästeblock, also Gästeblock, Quatsch, ich saß im Block der Lauterer, im Familienblock, es war also alles ganz harmlos. Was ich da so an Stimmen gehört habe, die haben alle gesagt, sag mal, ihr seid ja genauso einfallslos wie wir. Ich dachte, nur der FCK spielt so einfallslos. Weil ich habe dann auch mal umgefragt, habe ich gesagt, bin ich zu kritisch? Wie seht ihr das? Und die haben alle gesagt, nee, also ihr seid echt genauso schlecht wie wir. So, das war das Fazit der ersten Halbzeit. Wurde danach gut, aber das war meine erste Halbzeit, so wie ich sehe.
Ja, Jakob, was war deine erste Halbzeit? Fandst du das auch so schlecht?
Ja, also ich fand die ersten 10 Minuten relativ chaotisch, ehrlich gesagt. Das war eher ein bisschen nicht in der Struktur geblieben und so ein bisschen wildes Hin und Her. Ich finde, das war ein sehr zweikampfbetontes Spiel, wo ich auch leider sagen muss, dass in den meisten Fällen Lautern eher den, beziehungsweise wir eher den Kürzeren gezogen haben in den Zweikämpfen, gefühlt zumindest. Man muss dazu sagen, ich habe das Spiel jetzt auch nicht in der Wiederholung gesehen. Normalerweise mache ich das immer einen Tag nach der Aufnahme. Aber meinem ersten Empfinden war die erste Halbzeit von beiden nicht wirklich ordentlich, da stimme ich euch zu. Die zweite Halbzeit, bevor wir da hinkommen, gut, erstmal bei der ersten Halbzeit bleiben, abschließen. Und fand ich jetzt nicht wirklich ordentlich für ein Spiel.
Ja, Linus, wie fandst du die erste Halbzeit? Auch so einfallslos und nicht besonders gut, abgesehen von der Anfangsphase?
Ja, wie gesagt, vielleicht kommen wir da auch nachher nochmal ein bisschen drauf zu sprechen. Ich bin die ersten 3 Spiele gewöhnt, was der FCK gezeigt hat. Und da war die Anfangsviertelstunde schon sehr erfrischend, muss man sagen. Und danach haben die wieder leider angefangen, so ein bisschen dieses, ja, nur noch den Ball wieder lang nach vorne schlagen. Und da hast du einfach wieder gemerkt, dass sie in diese Muster verfallen sind, die sie die letzten Spiele drin hatten. Und ich glaube, dass das auch grundsätzlich dem Spiel einfach so ein bisschen die Dynamik geraubt hat. Also ich glaube auch, dass das natürlich für Darmstadt dann die Aufgabe auch eine ganz andere war, sich da wieder ein bisschen, ich sag mal, umzustellen, obwohl man das eher hätte erwarten können nach den letzten Spielen, dass da die langen Bälle reingeflattert kommen. Aber ich muss sagen, so nach den ersten 15 bis 20 Minuten war ich bis zur Halbzeit auch ziemlich enttäuscht. Also ich hätte auch bei Darmstadt, um ganz ehrlich zu sein, ich habe die erste Partie gegen Bochum nicht gesehen, nur im Real Life so ein bisschen, und war dann aber mit den restlichen Spielen ein bisschen enttäuscht von Darmstadt, was sie offensiv geboten haben. Also vor allem von der Offensivreihe. Es war ja schon mit 4 klar Offensiven aufgestellt, mit Marseiller Korridor, Hornby und Littberg. Und da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet einfach.
Ergänze ja, dazu, Marseiller, ganz kurz noch, weil ich habe wirklich eine interessante Perspektive gehabt, weil ich war direkt hinterm Tor und man hat gesehen, Maglitzer hatte unglaublich viel Raum. Und ich will jetzt nichts Böses unterstellen, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Thorsten gesagt hat, macht euch mal nicht um den Maglitzer so viel Gedanken. Ihr müsst dem Pfeifer auf den Füßen stehen, ihr müsst die langen Vertikalbälle von dem verhindern. Bei Maglitzer droht keine Gefahr. Und ganz ehrlich, die haben dem wahnsinnig viel Raum gelassen. Wie oft hätte ich ihm am liebsten zugerufen, der war gar nicht so weit weg. Lauf, du hast Raum, du hast den Platz vorne, mach was draus. Schick mal einen, den Littberg zum Beispiel mal steil. Littberg, die erste Halbzeit von Littberg war auch uferlos. Also das muss man wirklich sagen. Also bis auf das Tor und danach kam er ins Rollen. Aber ansonsten war da gar nichts zu sehen und auch von Hornby überhaupt nicht zu sehen. Es wird das Spiel zu selten mal schnell gemacht. Also das ist so ein bisschen, finde ich, der rote Faden der letzten Spiele, wo wir auch so ein bisschen wieder so entschlüsselt worden sind nach dem furiosen Beginn gegen Bochum. Aber vielleicht haben wir uns alle Sand in die Augen gestreut, weil, wenn ich daran erinnern dürfte, Bochum, Nürnberg und wen hatten wir noch? Wer war noch?
Hertha.
Und Hertha zieren das Tabellenende momentan. Das muss man einfach so deutlich sagen. Und ja, ich will da jetzt nichts schlecht reden, aber ich bin wirklich ziemlich geladen, weil ich immer noch der Meinung bin, gegen dieses Lautern heute darfst du nicht verlieren. Punkt, Ende,
Ich
aus.
glaube, das war der Kontext zumindest in Darmstadt überall, egal ob man mit Kofeld, mit Masaila oder Schuhn, der total angepisst war, nach dem Spiel gesprochen hat. Also dieses Spiel hätten sie nicht verlieren dürfen. Aber weil wir es jetzt schon erwähnt haben, weil Linus, weil du gesagt hast, Offensivspieler Masaila hat ja eben nicht so offensiv gespielt. Der ist in dieser klassischen Wingback-Position auf der rechten Seite gewesen, wo er die Außenlinie rauf und runterlaufen muss und wo er halt auch viele Defensivszenen hat, was für mein Empfinden nicht seine Stärke ist. Also hatte ich schon gegen Hoffenheim so ein bisschen Bauchschmerzen bei dem Testspiel, was sie 5:1 verloren hatten und war jetzt auch heute nicht wirklich überzeugend. Ich finde, dass er nach vorne unglaublich viel Wirbel machen kann, aber hinten ist das für mich jetzt nicht die Optimallösung. Aber, das hat Kofeld auch gesagt, 4-4-2 ist eigentlich das Stammsystem, nur er hat keinen Rechtsverteidiger im Moment. Also Lopez hat man gesehen, als er gekommen ist, war wirklich, man hat ihm die Pause angesehen. Matsubara ist nicht fit, Papela war eine Notlösung. Es gibt keinen Rechtsverteidiger im Kader. Da kann tatsächlich noch was passieren morgen, wobei die finanziellen Möglichkeiten von Darmstadt da etwas begrenzter sind als die von Kaiserslautern, die ja gerade einen Rechtsverteidiger aus der ersten französischen Liga geholt haben, für dem Vernehmen nach ungefähr 2 Millionen Euro. Das ist sicher eine Größensumme, eine Größenordnung, in der die Lilien nicht einsteigen werden. Ja, Masaila möchte ich aber euch auch noch mal fragen. Wie habt ihr den denn gesehen? Jakob, wie fandst du den heute?
Ich fand ihn sehr engagiert. Also ich habe einen durchaus positiven Eindruck von ihm gehabt. Er hat zwar einige 1 gegen 1 Situationen verloren, aber ist nie stehen geblieben, ist immer nachgerannt. Auch wenn es ab und zu unglücklich aussah, kann ich kein schlechtes Wort über ihn verlieren, wenn ich jetzt ehrlich bin.
Geht mir genauso. Ich finde in der zweiten Halbzeit und mit unser bester Mann, der auch da wieder zitiere ich die lauteren Fans um uns herum, wer ist denn der Bub da vorne? Der spielt aber ganz schön schnell. Also die waren ganz schön begeistert von dem. Der hat echt Alarm gemacht und ich finde, er hat sich auch in diese Defensivposition der zweiten Halbzeit ganz gut reingefuchst. Er hat sich eine blöde gelbe Karte abgeholt und ich glaube, das war der Grund, einer der vielen kleinen Mosaiksteinchen, warum ihn dann auch Kofeld runtergenommen hat. Das fluchen ja jetzt alle ohne Ende über Kofeld, dass er dann gewechselt hat. Aber der Masaila hat ihm Zeichen gegeben, dass er A nicht mehr kann und B hatte er gelb. Und Lautern muss man ja rechnen, dass die jetzt auch noch mal kommen mit einer Schlussoffensive und gelb vorbelastet, eher mehr in der Defensive gebunden. Also das hätte auch schwer ins Auge gehen können. Und wenn du dann einen Lopez hast, und wir gehen ja dann alle davon aus, dass er halbwegs auch in Form ist, dann ist es für mich ein logischer Wechsel gewesen. Und man kann jetzt darüber diskutieren, Güler die bessere Variante oder Bialek. Ich bin ein riesen Bialek-Fan, das sage ich jetzt schon mal ganz klar. Ich wünsche mir inständig, dass nach der Länderspielpause Bialek mal eine Chance, mal mindestens über 45 Minuten oder 60 Minuten bekommt. Für mich ein absoluter Topmann, weil der kommt rein und macht sofort was und ist gefährlich. Das war der Wechsel, über den man, finde ich, diskutieren kann, aber also über Masaila, dass er raus musste, ja, Pech. Also es ist leider, er musste raus.
Ja, wenn
Und
ich dazu kurz einhaken darf, weil Kofeld, wir haben danach auch drüber gesprochen. Zum einen hat Marseille sich in der Mixzone geäußert und so sinngemäß gesagt, naja, ich dachte, ich hoffte, wir wären schon weiter, wir wären schon reifer. Und das ist Kofeld ziemlich aufgestoßen, weil Marseille hat in dem Moment, in dem Lidberg ausgewechselt wurde, hat er gesagt, ich kann übrigens auch nicht mehr. Was Kofeld sehr unprofessionell fand und ich ehrlich gesagt auch, weil damit hat er einen Wechselslot verloren. Also in dem Moment, weil es waren ja, glaube ich, nur 2 Minuten zwischen den beiden Wechseln. Marseille wieder mal nicht die Puste gehabt für 90 Minuten. Also von der gelben Karte war gar keine Rede, hat vielleicht auch noch eine Rolle gespielt tatsächlich. Aber das war schon auch nicht so wirklich gut und das saß Kofeld auch so ein bisschen quer. Das hat man schon tatsächlich auch gemerkt, dass er sich da geärgert hat, auch ja, mit dem Blick auf die Kritik, die da tatsächlich dann kam.
Ja, aber kurz dazu, ich möchte Masai ja ein bisschen in Schutz nehmen, der als Wingback zu funktionieren und vorne in diese intensiven Läufe zu machen, weil wir haben ja auch oft mit langen Bällen gespielt, und da ins 1 gegen 1 zu gehen, das ist mega kräftezehrend. Und ich will dem Jungen nichts unterstellen, dann soll er lieber 70 Minuten Vollgas geben und soll dann ausgewechselt werden, als dass er 90 Minuten so ein bisschen Larifari macht. Also das verstehe ich das wiederum nicht. Und auch die, da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, aber die Wechseltaktik von Kofeld fand ich nicht passend. Ich bin sogar der Meinung, ich würde nochmal was reinwerfen sogar, ich bin sogar der Meinung, dass Kofeld hätte mehr wechseln müssen, weil man hat gemerkt, dass die Puste ausging und in den letzten 10 Minuten dieser frische Wund durch Kaiserslautern, der die Wechsel reingebracht hat, und auch die Spieler, die reingekommen sind, nicht, wenn wir da sagen, Kaiserslautern nicht zu nahe zu treten, aber da sind auch nicht wirklich Qualitätsspieler reingekommen. Das waren einfach nur frische Füße und die haben uns da ein bisschen einfach nur überrannt dann in den letzten 10 Minuten. Ich will jetzt nicht zu chaotisch machen, aber ich wollte das mal reingeworfen haben, auch zum Thema Masai und Fitness.
Ja, also mag sein, dass er sich komplett ausgepumpt hat. Ich finde auch ich will auch nicht zu sehr auf ihm rumhacken. Ich finde aber auch, es kommt zu wenig bei ihm einfach rüber. Der wirbelt, der sorgt für Unordnung, aber so dass häufig, dass die entscheidende Flanke, der entscheidende Pass dann eben nicht ankommt. Deswegen fand ich ihn jetzt heute sehr, sehr ambivalent und sicher war seine Auswechslung jetzt nicht irgendwie das, was das Spiel ins Wanken gebracht hat, meiner Meinung nach. Aber Nick, du hast auch gesagt, es gab schon die erste, gibt jetzt schon, wenn du so dich im Internet umguckst, vereinzelte Stimmen, die jetzt sagen, einer hat geschrieben, sogar mir persönlich, Kofeld hat es vergeigt. Das finde ich. Also da fehlen mir die Worte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das kann man so nicht sagen, auch wenn jetzt vielleicht die Wechsel nicht auf Darmstädter Seite nicht so glücklich waren und natürlich dann im Kontrast stehen zu dem, was Kaiserslautern gewechselt hat. Aber ja, einfach mal die Frage an euch. Also hat Kofeld sich verwechselt? Vielleicht auch Linus aus deiner Perspektive. Du kannst natürlich sehen, Lieberknecht hat ein glückliches Händchen. In Darmstadt hat man gesagt, es war Zufall. Wie hast du es gesehen, dass jetzt die drei Joker 3 Tore gemacht haben?
Also erstmal zu dem Kofeld-Thema, weil ich glaube, das ist nochmal was Wichtiges. Es gibt einen Wechsel, den ich nicht verstanden habe. Wenn Lidberg wirklich keine Puste mehr hatte, dann okay, nimm ihn halt runter. Aber ich finde, dass man so ein bisschen, also ich hatte das Gefühl, dass Lautern in dieser Situation, wo Lidberg vom Platz gegangen ist, so ein bisschen diese Angst oder diesen Respekt vor der Darmstädter Offensive ein bisschen verloren hat. Weil so ein bisschen diese Gefahr gefühlt für die raus war. Ich hatte das Gefühl, die haben so ein bisschen freier aufspielen können. Ich weiß nicht, ob es nur so ein Gefühl meinerseits war, aber ich fand zum Beispiel, dass Bühler einfach nicht der richtige Mann gewesen ist. Ich gehe da mit Nick auch mit. Also Bialek hätte da wahrscheinlich auch einen besseren Job gemacht in der Situation. In Kaiserslautern bei den Wechseln. Man muss einfach sehen, mit Leon Robinson kommt ein Spieler rein, wie Jakob gesagt hat, das kann man jetzt nicht als Qualitätsspieler für die zweite Liga betiteln. Der Mann ist letzte Saison aus der Not, aus der Oberligamannschaft befördert worden, hat den Job ganz solide gemacht als Kaderspieler, hat dann aber eine super schöne Flanke beim 2:1 auf Alidu geschlagen, der ja auch reingekommen ist. Und Farid Alidu, der war ja als Talent beim HSV gegolten und ist dann nach Frankfurt gegangen. Hat da nicht so ganz funktioniert, in Köln nicht so ganz funktioniert. und einfach unglückliche Stationen gehabt und in Kaiserslautern jetzt bisher auch sehr, sehr viel Unglück gehabt und was ich sehr, sehr schade finde, auch von den Fans mittlerweile ausgepfiffen wird, wenn er eingewechselt wird und dem hat das richtig gut getan, dass er heute ein Tor geschossen hat. Und da hat Lieberknecht auch auf der PK gesagt, dass das so ein Spieler ist, wo er sich sicher war, dass er dem einfach weiter die Einsätze geben muss. Und dann kommt das zustande, was heute zustande gekommen ist. Und mit Nathan Skytte ist meiner Meinung nach der beste Fußballer, den wir im Kader haben, noch auf den Platz gekommen. Also ich würde nicht sagen, dass das unbedingt Glück ist. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, wie ich die Startaufstellung von Kaiserslautern gesehen habe heute wieder.
Ja, also sowohl Kofeld als auch Marseille haben gesagt, es war Zufall. Man hätte die schon irgendwie auf dem Radar gehabt, aber dass jetzt ausgerechnet drei Einwechselspieler getroffen haben, das war dann eher überraschend. Zum Thema Güler hat Kofeld selber auch danach eingeräumt in der kleinen Runde, dass das nicht der gelungene Wechsel war, dass er sich den auch nicht so vorgestellt hat. Der hat tatsächlich ja irgendwie nicht so die Bindung zum Spiel bekommen, aber er meinte halt auch, ich werde dem trotzdem irgendwie weiter den Rücken stärken. Und er hat sich also demonstrativ vorhin gestellt, auch wenn der Auftritt sicher nicht glücklich war. Ob es der Wendepunkt war, weiß ich nicht. Bei Lidberg muss man ja auch sagen, glaube, Nick, du hast es gesagt, erste Halbzeit war quasi kaum zu sehen. Und wobei er hatte diesen einen Nachschuss, den hatte er noch in
Ja,
der.
kläglich, aber
Ja,
kläglich
kläglich, ja,
dagegen
den
auch.
hätte er auch machen müssen. Ja, also genauso wie Papela den Kopfball hätte machen müssen. Ja. Und in der zweiten Halbzeit ist er besser geworden. Er war dann auch wirklich da kam quasi aus dem Nichts, aber stand dann genau richtig, hat die Führung gemacht, ist nach 75 Minuten dann vom Platz genommen worden. Wieso habe ich auch nicht so ganz verstanden. Für mein Empfinden war es aber nicht spielentscheidend. Spielentscheidend waren tatsächlich andere Dinge, meine ich. Aber das ist die Frage vielleicht auch an euch, Nick. Du nickst wieder.
Ja, ich habe irgendwie Story, wenn ich heute einen Redebedarf habe, aber ich hatte nur 6,5 Stunden Zugfahrtzeit, da alles aufzustauen. Nein, ich finde, uns hat in der Situation auch einer gefehlt, dem du einfach mal einen Ball gibst, der Ruhe reinbringt in die ganze Situation. Ich bin wieder bei Akiyama, vielleicht ist er noch nicht in der Hierarchie dort, wo er sein müsste, aber es ist einfach ein feiner Fußballer, der auch unter Druck, finde ich, einen guten Ball spielt. Und ich halte jetzt wieder ein Plädoyer für ihn. Es ist für mich ich frage mich, warum er ihn ständig rein, raus. Also ich finde, der hat keine großen Fehler bisher gemacht, wenn er gespielt hat. Und er tut unserem Spiel gut, weil ich fand, Kleefisch hat heute auch eher eines seiner schwächeren Spiele gemacht, muss man sagen, ganz ehrlich. Und es war wirklich Chaos dann angesagt in diesen 10 Minuten. Was sucht Lopez da vorne, könnte man nur sagen. Also wie kannst du in einen Konter rennen in der 84. Minute, wenn du 1-0 führst? Wie kann das sein? Jetzt hat Marseille da gesagt, ja, wir sind zu sehr auf das 2-0 gegangen. Nein, das finde ich jetzt nicht. Also habe ich nicht so gesehen. Also wenn sie denn mal aufs 2-0 gegangen wären, weil mein Gefühl war eher, warum macht ihr den Sack nicht zu? Lautern war mausetot. Um mich herum haben die den eigenen Verein längst beerdigt gehabt. Da hat keiner mehr daran geglaubt. Es war eine Frage der Zeit und ich finde, wir müssen darüber diskutieren, dass wir eigentlich wieder ein bisschen die Krankheit der letzten Saison zu wenig Tore schießen. Wir machen zu wenig Tore. Also diese Wucht, die wir im ersten Spiel hatten, das ist so wie bei so einem Schlauchboot, wo jetzt so ein bisschen die Luft rausgelassen wurde. Wir haben schon in Nürnberg, finde ich, nicht viele Chancen gehabt. Gegen die Hertha haben wir Chancen liegen gelassen und auch nicht ausreichend gehabt. Gut, heute hatten wir wirklich schon ein paar richtig dicke Dinge, aber wir machen sie halt nicht. Wir machen sie nicht. Und ja, das müssen wir uns ankreiden lassen, weil, wie gesagt, also das Lautern war eigentlich erledigt. Und dann haben wir sie wieder stark gemacht.
Linus, siehst du das auch so? Lautern war erledigt. Was hast du bis zur 84. Minute? Hast du noch was auf Lautern gegeben?
Ich meine, es hat ja schon nach 20 Minuten oder so wieder angefangen, dass du da in diese alten Muster verfallen bist. Und das war halt einfach gegen andere Gegner nicht effektiv und das war gegen Darmstadt heute nicht effektiv. Was hast du gesehen? Du hast eigentlich Spieler im Mittelfeld, die fußballerisch, was ein Semih Şahin letztes Jahr in Elversberg gemacht hat, was ein Malon Ritter auch am Ball kann, wenn er mal spielt. Ja, du hast einen Fabian Kunze, der immer als der große Dazwischenhauer gezählt wird, aber der kann auch was an der Pille. Aber wenn halt die Bälle beim Innenverteidiger am Fuß sind und dann 30 Meter Gott weiß wohin geschlagen werden, dann bringt dir das alles nichts, so ein Zentrum zu haben. Und die zweite Halbzeit bis zur 80. Minute, da war ich auch wirklich wieder sauer. Also muss man auch einfach ganz ehrlich so sagen. Da kann man auch zum Beispiel nochmal einen Julian Kral heute wieder hervorheben, der heute echt ein sauberes Spiel gemacht hat. Bei dem Tor, er ist einfach ein super Abschluss von Littberg, muss man so sagen. Und ich glaube, gegen Hornby war das, wo er da einmal noch die Arme hochkriegt und den noch abwehrt.
Ja.
Der Schuss kommt echt ein bisschen zu zentral, aber der kommt mit Tempo aus so einer Distanz. Den musst du auch erstmal halten. Und ja, irgendwie diese 35 Minuten, zweite Halbzeit, da war ich wirklich, hab mit einem Kumpel, Darmstadt-Fan, zusammengeguckt, der schon gesagt hat, hier, mach dich locker, vielleicht, keine Ahnung, gucken wir mal.
Jakob, wie hast du das gesehen? Also was war für dich dann der Kipppunkt der Partie, dass die Lilien dann tatsächlich nach dem 1-0 bis zur 84. Minute mit leeren Händen am Ende dastanden?
Also ich glaube, keiner, wurde jetzt auch schon betont, also keiner, ob es jetzt Kaiserslautern-Fans so sind oder wir, hat erwartet, dass dieses Spiel noch in diese Richtung kippen kann. Dass eine 1-0-Führung nicht optimal ist in der Schlussphase auch, dass so ein Ding mal reinrutschen kann. Das wissen wir alle, das kann passieren, aber ich kann mich an keine wirkliche Chance von Kaiserslautern, vor allem in der zweiten Halbzeit, erinnern, bis auf dieser Freistoß, der kurz neben die Latte gegangen ist, so ein bisschen, der gefährlich war, in Anführungsstrichen. Aber sonst, also natürlich haben wir jetzt auch kein Offensivfeuerwerk entfacht, aber mir sind solche Spieler lieber mit Stabilität hinten raus und die Chancen, die wir herausgespielt haben, waren ja gut. Und das Tor, das wir geschossen haben, das war ja 1A Sahne. Also so ein Diago-Pass dahin zu spielen, Nürnberger die Annahme und den Ball da reinzubringen, genau an den kurzen Pfosten. Und Littberg mit seiner Qualität braucht da nur so einen Fuß dazwischen kriegen und der geht da auch noch ins kurze Eck rein. Also das ist ja wirklich, das ist schon erstligareif gewesen, das Tor, wenn du jetzt nur wirklich nur das Tor an sich nimmst. Und ja, das ist halt Fußball, ne? Wenn du den Sack irgendwie nicht zumachst, wenn du den Gegner weiter beleben lässt, dann kommt es zu solchen Situationen. Und ich bin immer noch der Meinung, dass eben die Wechsel, die Thorsten durchgeführt hat, die er bei uns eigentlich nie durchgeführt hat, kein Seitenhieb, aber bei uns als er noch bei uns war, habe ich mir den einen oder anderen Wechsel schon früher immer gewünscht, meine ich mich zu erinnern. Hätte ich mir jetzt von Kofeld eine Reaktion darauf gewünscht, wie ich finde, wir haben auf den falschen Positionen gewechselt. Und wie Nick auch schon gesagt hat, ein Kleefisch, der durchaus kalt gestellt war, das Spiel. Marc Lizar, der viel zu passiv war bei der Hereingabe, nicht früh genug angelaufen ist und die Zuordnung, die dann in der Mitte gefehlt hat, war dem geschuldet, dass eben Kaiserslautern wachere Spieler reingebracht haben, die Bock hatten, die jetzt wussten, okay, wir haben nichts zu verlieren, wir liegen 1-0 zurück und wir kommen jetzt und unsere Beine sind frisch und wir gucken mal, was wir jetzt noch machen können. Und dieser Plan ist aufgegangen. Wir haben es nicht geschafft auf den Positionen, wie ein Akiyama, der eben Stabilität hätte reinbringen können, wie Nick auch schon gesagt hat. Oder dann halt mal ein Bialek vorne rein. Ne? Oder mir bleibt es auch, ich bin auch ein bisschen ratlos, was jetzt passieren soll, wenn wir mit dem 3-5-2 bleiben sollen, was als Alternative für die IVs. Also, was wäre denn passiert, wenn sich jetzt beispielsweise ein Maglica oder ein Pfeiffer verletzt hätte? Also, wen hätten wir dann bringen können? Dann hätten wir eine Systemumstellung machen müssen. Dann wäre Papela wahrscheinlich wieder auf rechts oder Lopez wäre früher ein bisschen früher reingekommen. Aber so eine dauerhafte Lösung für die IV-Position, nehmen wir mal an, Maglica und Pfeiffer verletzen sich beide. Also dann sieht es in der nächsten Zeit ein bisschen schlecht aus. Und ich finde, wenn wir schon darüber reden, dass die Rechtsverteidigerposition und die Innenverteidigerposition rudimentär besetzt ist, dann sollten wir darüber nachdenken, eben vielleicht ein Spieler mehr oder zwei, gerne auch mal ein Leihspieler aus, ob es jetzt in der ersten Liga ist, der eben nicht so viel Einsatzzeit bekommt, würde ich mich schon freuen, wenn da bis morgen was passiert, beziehungsweise wenn die Leute das Video sehen, wird es ja wahrscheinlich der Montag sein, bis heute noch was passiert. Ja, Schwierig, schwierig. Also, ich hätte niemals gedacht, bis zur 84. Minute, dass das Spiel noch 3:1 verloren geht, ne?
Wenn ich da mal
Ganz kurz, ja.
noch reingrätschen darf, also selbst mit dem 1 zu 1 hätte ich niemals damit gerechnet, dass das Spiel noch so kippt. Also ich meine, bei einem 1-0 hat man als Fan, als Zuschauer, wie auch immer, hat man ja immer die Hoffnung, dass da dieses eine Tor, das ist halt insofern eine dumme Aktion, eine unglückliche Aktion, die dann ein Spiel halt ausgleicht. Aber nach dem 1 zu 1 hätte ich nicht damit gerechnet, dass da noch ein 2-1, 3-1 oder so folgen wird, um ganz ehrlich zu sein, einfach auch aufgrund des Spielverlaufs. Weil ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, dass bei dem 1 zu 1 von Kaiserslautern ja auch ein bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen mehr als ein bisschen Glück dazugehört, dass ein Alidu den Ball direkt nochmal auf den Fuß kriegt, ja, dass er den rüberlegen kann. Und der Abschluss war halt zentral und halt total schwer, dass Schuhn da die Arme nicht mehr hochgekriegt hat. Er war ja schon ziemlich auf Schuhen geschossen. So zumindest in den Fernsehbildern. Und ja, wie gesagt, hätte ich jetzt auch nicht so gesehen, dass da noch mal was passieren kann.
Über einen Spieler müssen wir auch noch sprechen, das ist Alexander Vukotic. Die letzten Wochen haben wir ihn ja viel gelobt, tolle Spiele gemacht. Heute auch bis zur 84. Minute fand ich ihn auch sehr gut. Aber für mein Empfinden hing er bei beiden Gegentoren, bei den ersten beiden Gegentoren kräftig mit drin. Beim ersten muss er den Ball natürlich klären, klärt ihn aber genau zum Kaiserslautern-Spieler im eigenen Strafraum. Das war nicht besonders geschickt. Und beim zweiten Tor, wenn man sich, ich habe es mir eben auch nochmal angeguckt, hat er die Mitte verlassen. Also dass der Lauterer Spieler so frei zum Kopfball kam, hing damit zusammen, dass er eben seine Position da nicht gehalten hat. Er hat sich danach noch irgendwie, sah so aus, als hätte er sich beschwert. Aber es war eigentlich, also es war, muss man ihm zur Last legen. Also das war nicht besonders glücklich. Jaco, du mit deiner Erfahrung als aktiver Fußballer, wie hast du ihn gesehen?
Ja, also die entscheidenden Situationen, wo er hätte da sein sollen, die übertünchen halt die ganze Leistung von Vuko. Ansonsten war es eigentlich wie immer, er hat sich in die Zweikämpfe reingeworfen und die Grätschen irgendwelche Pässe abgefangen. Aber wie du schon gesagt hast, in den zwei Gegentoren und da kommt es dann drauf an, sieht er sehr, sehr unglücklich aus. Ich weiß nicht, ob er in der Situation irgendwie auf eine Abseitsfalle spekuliert hat, dass die anderen mitziehen oder dachte er ist zu tief, weil man sieht ja wirklich, dass er kurzen Schritt nach vorne macht, beim zweiten oder was, ne? Genau. Oder ob dann einfach zwei Spieler in der Zuordnung da waren, beziehungsweise zwei Gegenspieler da waren und dann nur ein Spieler für die Zuordnung, also er selber, und er sich dann in dem Moment für den anderen Spieler ein bisschen nach den anderen Spielern orientiert hat. Ja, sieht auf jeden Fall sehr unglücklich aus und beim 1 zu 1, also bei dem vorherigen Tor, darf er den Ball niemals so klären. Ich weiß nicht, ob er ins Straucheln gekommen ist, so ein bisschen Rückenlage, dann versuchen wollte, ihn einfach irgendwo hin zu schießen oder ob er einen Konter einleiten wollte, irgendjemanden gesehen hat, den er anspielen wollte, um eben ein schnelles Spiel zu ermöglichen. Das muss ich mir vielleicht in der Wiederholung nochmal angucken. Aber ansonsten, ja, so ist es immer schwierig, einen Spieler zu kritisieren, der dann eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat. Aber wenn es dann drauf ankommt, in den entscheidenden Situationen hat er gefehlt. Und ich muss dazu sagen, er wirkt mir manchmal dann auch ein bisschen zu übereifrig, also ein bisschen zu übermotiviert. Da braucht es ein bisschen mehr Stabilität, auch einfach mal in der Formation zu bleiben und hinten heraus vielleicht nicht den Schritt nach vorne oder dann nicht die gefährliche Grätsche zu machen, weil das wird, habe ich auch, meine ich, glaube ich, ganz zu Beginn beim ersten Spiel gesagt gehabt, irgendwann wird eine Grätsche von Vuko dann auch mal schief gehen, ne? Und dann werden wir entweder in einen sehr, sehr dummen Konter fallen oder er wird sich eine rote Karte abholen. Was wir nicht hoffen.
Linus, du aus Lauterer Sicht, wie groß war die Darf der Mithilfe bei den ersten beiden Toren?
Ich glaube, ich habe es ja gerade schon mal einmal angerissen gehabt. Also natürlich, also dieser Ball beim ersten Lautrer Tor, Alidu spielt den mehr oder weniger blind in die Mitte. Also der erste Pass hätte schon zu Skytte kommen müssen. Und dann spielt er halt dem Darmstädter, ich habe es gar nicht so wahrgenommen gehabt, erstmal, dass es Vukotic war, halt komplett in den Fuß. Und es war wie ein Doppelpass, also wie klatschen lassen, ja, im Training. Und hat er den wirklich in den Fuß zurückbekommen. Beim zweiten Mal hat er dann noch ordentlich hochgeguckt, hat ihn rübergelegt und dann war der Ball drin. Also natürlich war da die Mithilfe da. Und beim zweiten Tor habe ich das gar nicht so wahrgenommen, dass der so diesen extremen Schritt daraus gemacht hatte. Ich habe aber so das Gefühl gehabt, ja, wie der Alidu da so frei zum Kopfball kommen kann. Ich meine, das ist jetzt nicht der Kleinste, dass der mal ein Kopfballtor macht, das geht schon in Ordnung. Ich glaube, der ist für einen Stürmer mit 1 oder Flügelstürmer mit 1,86 schon relativ groß. Aber ja, natürlich, wenn da dann die Zuordnung nicht stimmt, dann sieht's halt scheiße aus. Was soll man dazu sagen?
Ja, aber also um den Deckel zuzumachen bei dem Gespräch jetzt hier über das Spiel, es war kein Katastrophenspiel. Ich fand über weite Strecken von meinem Empfinden ein ordentliches Spiel von Darmstadt gegen einen schwierigen Gegner auswärts. Insofern finde ich jetzt schon irgendwie auf den Trainer einzudreschen oder alles in Frage zu stellen, das geht viel zu weit. Nick, habe ich da auch deine Zustimmung oder
Absolut. Ich warne nur vor diesen permanenten Superlativen und auch so ein bisschen dieses Selbstbeweihräuchern. Also es wurde ja heute gesagt, ich habe die Stimmen gehört, wir haben einen super Saisonstart hingelegt. Ich würde jetzt bei 7 Punkten sagen, der ist okay, aber er ist nicht super. Und bei so Kleinigkeiten fängt es an. Ich finde, aber das hoffe ich einfach auch, dass man kritisch mit sich ins Gericht gehen soll, dass man sich da nicht Sand in die Augen streut. Denn da gibt es schon noch einige Sachen, die besser laufen können. Vielleicht, ist es auch ein kleiner Denkzettel zur richtigen Zeit. Weiß man ja nie. Aber wer weiß, der ein oder andere dachte vielleicht, er kann schon über Wasser laufen. Und wir spielen um den Aufstieg. Das kommt ja auch durchaus aus der Fangemeinde. Ich nehme mich da nicht aus. Ich glaube da weiterhin dran, dass wir oben. Deswegen bin ich so enttäuscht, weil ich dieses Potenzial der Mannschaft sehe und weil ich glaube, es gibt nicht mal 5 Mannschaften in der Liga, die einen besseren Kader als wir haben. Deswegen finde ich, sollten wir auch ehrgeizig bleiben. Aber ja, das ist trotzdem, wir haben immer diese Wellentäler noch und wie es ja Kofeld auch gesagt hat, vielleicht sind die Amplituden etwas kleiner geworden, aber wir haben immer noch starke Schwankungen in unserem Spiel. Und das ist so ein bisschen schade. Da dachte ich, dass die Mannschaft eigentlich schon weiter wäre. Und ja, ich wünsche mir ein 4-4-2 jetzt nach dem, was ich so gesehen habe, nach den ersten 4 Spielen. Ich war ja auch Dreierketten-Fan. Aber ich bin einfach auch kein Fan von Maglitzer. Sollten wir da einen spielstärkeren, mobileren Verteidiger bekommen, der auch die Dreierkette anders interpretiert? Mir ist das dreimal hüftsteif, ist mir einmal hüftsteif zu viel. Und deswegen wünsche ich mir da in der jetzigen Situation eher eine Viererkette. Hab aber in der Tat, das hatten wir vorhin schon gesprochen, das Problem, ja, wer soll es denn gerade spielen? Bei Bader habe ich tierische Bauchschmerzen mittlerweile. Also der Mann ist jetzt ein Jahr bald weg. Und früher war die Faustregel, solange wie man weg war, braucht man auch wieder, um auf das alte Niveau zu kommen. Das will ich jetzt mal nicht hoffen. Aber damit zu rechnen, dass der uns jetzt baldmöglichst hilft, nach der langen Zeit, die er weg war, da habe ich meine Zweifel. Und Lopez, ich mag ihn wahnsinnig auch als Typ, aber er hat uns letztes Jahr schon einige Punkte gekostet und heute war leider die nahtlose Fortsetzung. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben keine Ideallösung auf rechts und ich würde mir auch inständig hoffen, dass wir die Zeit morgen noch nutzen, um da einen aus dem Hut zu zaubern. Das fände ich schon gut. Ich habe so ein komisches, blödes Bauchgefühl und das sagt mir, dass Littberg morgen weg ist. Auch ein Gerücht, was heute aufkam, dass Sparta Rotterdam an ihm dran ist. Erstligist aus Holland, keine Ahnung, also Wahrheitsgehalt in Frage zu stellen, wie immer bei so Gerüchten. Aber ein Stürmer, der das Tor trifft, ist immer sehr begehrt. Und ich habe eigentlich gedacht, dass auch so Vereine wie Werder Bremen die Nerven verlieren und jetzt nochmal richtig zuschlagen und gleich Littberg und Hornby im Paket kaufen. Oder ich hatte auch den HSV mal so ein bisschen auf dem Zettel, weil da gibt es das Gerücht, dass Glatzel ja zu Schalke geht. Also da ist viel in Bewegung und ich glaube, Littbeck hat ja bewiesen, dass er weiß, wo das Tor steht, und das könnte schon Bewerbung genug sein. Und ja, also da habe ich irgendwie so ein komisches Bauchgefühl.
Ich glaube, dass das auch so eine Sache ist, dass das so dieser Domino-Effekt, der jetzt auf dem Transfermarkt halt einfach am Deadline-Day nochmal passieren kann. Weil auch ein Glatzel wird nicht zu Schalke wechseln, wenn sich ein Moussa Sylla jetzt dann doch für einen Verbleib entscheidet, wenn sich da morgen nichts ergibt zum Beispiel. Und ich glaube, in der gesamten zweiten Liga, ich glaube, ich habe das bewusst nie so erlebt, dass so viele Stürmer der letzten Saison aus der Liga weggegangen sind, und Liedberg ist gefühlt der einzige von den Top-Stürmern, der noch geblieben ist. Also Kaas ist weg aus Magdeburg, Sylla soll gehen, Ache ist weggegangen, Ryan Philipp ist zum HSV. Also du hast die Top-Stürmer der Liga von letzter Saison einfach verloren. Und deswegen finde ich das Gefühl von Nick schon nicht ganz unrealistisch, dass da noch was passieren könnte.
Ein Thema haben wir noch auf dem Zettel. Sonntagabend wurde eben der DFB-Pokal ausgelost. Die Lilien empfangen den FC Schalke 04. Es ist tatsächlich das erste Heimspiel seit 3 Jahren. Das letzte Heimspiel im DFB-Pokal war ein sehr schönes. Da haben die Lilien 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen. Aber seitdem haben sie immer nur auswärts gespielt, und das war ein wenig mühsam. Nick, freust du dich auf Schalke zu Hause?
Schönes Los, das sind dann die knappen Wochen sozusagen, weil wir spielen 3 Tage vorher auswärts beim FC Schalke, und ich finde es ein gutes Los, endlich mal ein Heimspiel. Ich habe ja vorher zu meinem Sohn gesagt, wir spielen beim Bayern auswärts, das würde den Tag heute mal so richtig abrunden. Also ich finde Schalke Heimspiel schlagbar, das können wir tatsächlich packen, da mal in die dritte Runde zu kommen, zu Hause ja sowieso, gutes Los.
Aber Nick, du müsstest nicht Zug fahren. Das wäre doch ein Vorteil, wenn sie in München gespielt hätten.
Darf man Arsch sagen in einer Stube? Ich glaube schon.
Alles klar. Ja, Jakob, wie siehst du es?
Ja, ich freu mich auch. Wobei, ich glaube, jeder Darmstädter hat sich auch auf Eintracht Frankfurt gefreut. Einfach wegen der Rivalität und dem Derby-Gefühl. Ansonsten darf es dann gleich von mir aus auch in der nächsten Runde dann sein, wenn wir weiterkommen gegen Schalke. Ich habe vor, nach Gelsenkirchen zu fahren an dem Wochenende und dann das Heimspiel dann unter der Woche DFB-Pokal gegen Schalke. Da freue ich mich drauf auf die Woche, und ich finde, das ist auch ein gutes Los.
Linus, wie blickst du auf den Pokal aus Darmstadt-Sicht und aus Kaiserslautern-Sicht?
Aus Darmstadt-Sicht ist ein geiles Los. Über das hätte ich mich als Heimspiel, ich würde auch gerne mal wieder so ein richtig cooles Heimspiel im Pokal haben, hätte ich mich sehr gefreut. Wir haben jetzt Fürth auswärts bekommen. Spielen wir als nächstes nach der Länderspielpause in der Liga auch auswärts in Fürth. Das heißt, innerhalb von 3 Wochen, glaube ich, 2-mal auswärts in Fürth oder so. Ich weiß nicht ganz genau, wann Pokal terminiert ist. Ist jetzt nicht das attraktivste Los, aber schlagbar. Deswegen vielleicht dann das Duell nochmal. Auch, also ich würde mir tatsächlich auch die Eintracht mal wieder wünschen. Ja, mal gucken, was es so gibt. Und für Darmstadt nicht unschlagbar, aber auch nicht gerade einfach. Also defensives Bollwerk bisher, muss man sagen. Also
Mein Vorschlag wäre ja, also jetzt gewinnen beide Teams die nächste Runde, und dann kommt Kaiserslautern in der nächsten Runde nach Darmstadt und verliert dort. Also ich glaube, das ist mit 3:1 Stimmen angenommen. Linus, tut mir leid, aber trotzdem vielen Dank, dass du dabei warst. Ja. Gut. Ich glaube, wir sind soweit fertig. Ja, eben noch festgestellt, dass Jakob eigentlich auch beim ersten FC Kaiserslautern spielen könnte, zumindest optisch. Eine gewisse Ähnlichkeit hat mit Shahin, der dort spielt. Aber nein, es ist Jakob, und er ist unverkäuflich, es sei denn, es kommt ein unmoralisches Angebot, so ab 10 Millionen oder sowas.
Reden ab 10 darüber, Millionen, ja. Und Handgeld noch dazu. Ja,
auf jeden Fall, genau. Ja aber Thema Geld ist gut, vielleicht auch noch zum Abschluss, denn, oder sagen wir Unterstützung, wir sind ja nicht nur materiell, aber wir müssen natürlich auch bestimmte Dinge bezahlen hier. Wir freuen uns weiter über eure Unterstützung. Es ist schön, ein paar Leute haben tatsächlich auch reagiert auf den letzten Aufruf. Wir haben ein weiteres Ehrenmitglied, Heiner, eine Kanalmitgliedschaft, ein Ehrenheiner dazu bekommen, jemand anderen, der spontan was gegeben hat. Wie gesagt, wir brauchen eure Unterstützung. Wir machen das auch für euch und wir haben relativ hohe Kosten, jetzt gerade mit der Software, die wir hier installieren, um diese Aufnahme in einer relativ guten Qualität zu machen. Und deswegen brauchen wir euch und finden es total super, dass es schon Leute gibt, die uns unterstützen und freuen uns, wenn uns noch mehr Leute unterstützen. Deswegen abonniert uns oder schließt eine Kanalmitgliedschaft ab oder macht dieses Super Thanks, wo ihr eine einmalige Unterstützung uns zukommen lassen könnt. Alles total wichtig. Wir freuen uns total drüber. Es ist echt große Hilfe, damit wir auch weiter dieses Angebot machen können. Ja, insofern bin ich für heute am Ende. Es ist auch mittlerweile schon ziemlich spät und ich glaube, wir sind alle ganz froh, dass wir jetzt ins Bett gehen können. Ihr werdet morgen um die Mittagszeit, am Montag um die Mittagszeit das sehen können, seid dann schon schön ausgeschlafen, wir dann hoffentlich auch. Ich sage ganz herzlichen Dank erstmal an Linus, dass du nochmal dabei warst und uns mit deiner Kaiserslautern-Expertise hier unterstützt hast. Vielen Dank.
Danke, dass ich dabei sein darf und hoffentlich in der Rückrunde nochmal.
Ja. Oh, genau. Danke an Jakob und auch danke an Nick, dass du es geschafft hast, trotz der mühsamen Zugfahrt dich nochmal hier vor die Kamera zu setzen. Und insofern vielen Dank an euch alle da draußen auch, die ihr uns anguckt. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefüllt. Tor, Tor, Tor für Darmstadt!